Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
An diesem Osterwochenende befassen wir uns, also ihr und Hans-Jürgen Bartsch, ja damit, wie stabil unser christliches Abendland noch ist. Oder noch ehrlicher gefragt, gibt es das überhaupt? Hat es das jemals gegeben? Gestern hat uns der Professor für neuere Geschichte an der Bundeswehrhochschule in München, Michael Wolfsohn, schon mitgeteilt, dass jenes vielbeschworene Abendland mehr Fiktion als Fakt ist. Und Professor Christian Polke, der heute dran ist, schlägt in dieselbe Kerbe. Hören wir uns beide also kurz an.
Ohne Orient kein Okzident, also ohne Morgenland kein Abendland.
Es wäre brandgefährlich, das Christentum als eine genuin europäische Religion zu bezeichnen.
Wann und wo war besagter Anfang? Nein, das Abendland wird nicht morgenländisch, aber ein Abendland ist und wird immer mehr Morgenland. Mehr Morgenland heißt mehr Muslime. Mehr Muslime heißt mehr Religion.
Die Zukunft Europas wird ohnehin, meine Damen und Herren, nicht auf absehbare Zeit vom Christentum abhängen.
Wer, was, wo ist heute im Abendland noch wirklich christlich?
Christian Polke ist Lehrstuhlinhaber für systemische Theologie mit dem Schwerpunkt Ethik in Göttingen. Auch er hat auf den theologischen Tagen an der Martin-Luther-Universität Wittenberg-Halle gesprochen, und zwar am 18. Januar 2018 über das Thema »Vom Untergang des christlichen Abendlandes«, systemische Überlegungen im Stil eines Nekrologs.
Meine Damen und Herren, Totgesagte leben länger, so heißt es im Volksmund. Und in der Tat fiel mir genau diese Spruchweisheit als erstes ein, als ich von den Veranstaltern dieser Tage für einen Vortrag angefragt wurde. Totgesagte leben länger. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich fühle mich geehrt und bin es immer noch, dass Sie mich hier eingeladen haben. Aber nicht im Traum hätte ich mir jemals ausgemalt, jemals über so eine seltsame Figur wie das Abendland oder gar über die Pathosformel vom Untergang des Abendlandes mir öffentlich Gedanken machen zu dürfen. Das mag zum einen daran liegen, dass mir als gebürtigen Bajuwaren, keine Angst, es kommen keine Machtdurchsetzungsfantasien, dem man seine kulturkatholische und darin eben lateinisch geprägte Herkunft mitunter ansieht oder besser anhört, schon die ganze Redeweise eher fremd liegt. Denn obgleich eine bajuwarische Langzeitregierungspartei gerne einmal mit einem solchen Schlagwort wie dem Abendland prahlt oder auf Stimmenfang geht, so ist dies doch eher stets aufgesetzte Patina oder allenfalls eine ins politisch gezogene rhetorische Verfassungslyrik als ernst gemeinte politische Überzeugungen. Ein Franz Josef Strauß hätte in den derzeitigen Beschwörern des Abendlandes wohl eher die Rückkehr einer ausgemachten Preußenmentalität erblickt, von der, wie Sie alle ahnen werden, die meisten meiner Landsleute bis heute eher wenig hält. Aus einer Pathosformel für Werte wird heute, das aber sei hier ernst genommen, ein kulturpolitischer Kampfbegriff, der bisweilen noch ganz andere Züge annimmt, als eben eine gewisse Patina es haut. Zum anderen, und dies ist neben meinem gleichsam religionskulturellen, höchstpersönlichen Herkunftsargument, der zweite Gesichtspunkt meiner Verlegenheit, ist es wohl meiner Generation geschuldet, dass die Abendlandfigur nicht wirklich zum Kanon unserer schulischen oder allgemeinen, selbst gymnasialen Bildung gehörte. Allenfalls an den Slogan »Abendland ist abgebrannt« kann ich mich erinnern. Und mit dieser zutiefst sarkastisch gemeinten Wendung reagierte nicht nur mancher Schüler, sondern auch Lehrer, auf die allenfalls von damals sogenannten Reaktionären oder wir glaubten oder hofften, verwendete und dabei doch mitunter schon damals todernst gemeinte Pathosformel vom Untergang des Abendlandes. Damit ist ein zweiter Grund meiner Überraschung und Reserve angesprochen. Wir verdanken es vornehmlich der Generation, auch meiner Eltern und Lehrer, das gilt zumindest für die westdeutschen Kontexte, dass unsere eigene Wertmatrix eher von den Lehren der jüngeren deutschen Geschichte verbunden mit den Werten des demokratischen Aufbruchs geprägt ist, denn von Abendlandsmetaphern. Aber ich will nicht verschweigen, dass das immer auch eine Milieufrage ist und damit sind auch nicht alle negativen Auswüchse, die das Jahr 68 auch gehabt hat und die oftmals ebenfalls unter den Tisch gekehrt werden, die sollen nicht verleugnet werden. Dennoch, an keinem dieser beiden Punkte wollte ich, so ist mir im Laufe der Vorarbeiten an meinen Vortrag immer deutlicher geworden, rütteln, weder an meinem, der nun seit über 10 Jahren im Hanseatischen lebt, milden bajuwarischen Regionalpatriotismus, für den eben das Abendlandgerede seltsam abstrakt und zu überregional klingt, geschweige denn an meinen politischen Basisüberzeugungen, meiner Sicht auf gesellschaftliche Dinge, die auch mich als Ethiker umtreiben, die jedenfalls ihre zutiefst demokratische Natur jener Belehrung mitverdankt, für die noch heute wesentlich die sogenannten 68er stehen. Wie aber dann der Einladung gerecht werden? Ich tue dies im Stil oder eher in Form eines Nekrologs, wird jetzt keine Beerdigungsrede. Damit will ich gleich zu Beginn verdeutlichen, von der Formel des Abendlandes halte ich für die Deutung unserer eigenen Gegenwart und ihrer Herausforderung wenig, und vielleicht provoziere ich jetzt manche zu sehr, bis gar nichts. Und doch muss ich mir ihr in sachlicher Hinsicht stellen, denn Totgesagte leben bekanntlich eben länger. Ernst zu nehmen sind gleichwohl diejenigen anderen Stimmen im gesellschaftlichen Disput und auch in kirchlichen Kontexten, die mit der Wiederaufnahme dieser Pathosformel ganz Spezifisches beabsichtigen und Probleme auf ihre Weise zur Sprache zu bringen versuchen. Alles andere als auf diese Stimmen zu hören, jede Verweigerungshaltung, wäre undemokratisch und wenigstens dieser Grundüberzeugung möchte ich treu bleiben. Und hinzu kommt im Übrigen, dass es Nekrologen, da sie sich weder in Lobhudelei noch in Generalabrechnung, also da sie weder da noch dorthin bestehen, dass es Nekrologen eben um eine differenzierte Würdigung gehen. Also versuchen wir es selbst mit der Formel vom Abendland und seinem vermeintlichen Untergang. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Ob es wirklich den Weisen aus dem Morgenland geschuldet ist, insofern durch diese Übersetzung aus Matthäus 2 Martin Luther zum Wegbereiter der Rede von dessen Pendant, nämlich vom Abendland geworden ist, sei dahingestellt. Einen sachlich wichtigen Punkt enthält diese Beobachtung gleichwohl, doch dazu später. Gleichwohl wäre die Formel vom Abendland wohl kaum so einprägsam geworden, hätte es da nicht jenes Buch aus der Feder des ehemaligen Gymnasiallehrers und Privatgelehrten gegeben, dem ich auch den Titel meines Beitrages entliehen habe. Als Oswald Spengler im Dezember 1917, also das hat sich gerade erst gejährt, also wenige Monate bevor sich der Erste Weltkrieg zu Ende neigte, seinen gleichnamigen und groß angelegten Geschichtsversuch abschloss und der Öffentlichkeit im Januar 1918 vorlegte, da traf er jedenfalls den Ton, die geistige und gefühlte Lage vieler seiner Zeitgenossen. Spenglers These war im Grunde eine Kampfansage, jedenfalls eine harte Kritik gegen jedweden Fortschrittsoptimismus, wie er sich nach wie vor mit den Entwicklungen in der westlichen Moderne für ihn verband, mit kapitalistischer Wirtschaft und Technik und deren Folgen, mit der Rationalisierung der Wissenschaften und, ein wichtiger Punkt bei Spengler, der Urbanisierung des modernen Lebens, in dem all diese Tendenzen noch einmal im Prisma zusammenkamen. All jene Entwicklungen, die sehr wohl das Kriegsgeschehen deutlich beeinflussten, und Spengler war ein hellsichtiger Mensch, er sah schon früh einen zweiten Weltenbrand voraus, waren für ihn lediglich Symptome einer alt gewordenen und in Verfall geratenen Zivilisation und ihrer jeweiligen Völker. Die Kulturvölker des Westens, denn daraus bestand für Spengler im Grunde das Abendland, seien, Zitat, etwas ganz Ursprüngliches und aus den tiefsten Gründen des Seelentums Aufsteigendes. Völker im Banne einer Kultur sind ihrer ganzen Erscheinung nach nicht Urheber, sondern Werke dieser Kultur. Und diese Kultur, deren Werke die Völker sind, ist nun in Frage gestellt. So wie im Übrigen auch die Nationen, denen als Form kulturgeprägter Völker stets eine Idee zugrunde liegen müsse, wie Spengler schreibt. Von daher unterscheiden sich Völker sowohl von jenen Urvölkern, die im Grunde keine bestimmte Idee auf sich weisen und verkörpern, als auch von dem, was Spengler Felachenvölker nennt und mit denen er jene Schwundstufen bezeichnen will, die vormals Kulturvölker waren. Geht also das Abendland unter, werden wir zu Felachenvölkern. Sein dabei leitender geschichtsphilosophischer Pathos kommt in der Überzeugung zum Ausdruck, Zitat, was Urvölker und Felachenvölker erleben, ist jenes oft genannte zoologische Auf und Nieder, ein planloses Geschehen, bei dem ohne Ziel und ohne bemessene Dauer sich sehr vieles und in einem bedeutenden Sinne zuletzt doch nichts ereignet. Historische Völker, Völker, deren Dasein Weltgeschichte ist, sind allein Nationen. Mittels der Geschichtsdeutung, so könnte man Spengler verstehen, vergewissern sich somit Kulturvölker als Nationen ihrer Bedeutung und ihres Sinns. Und darum steht, gesetzt die Parallele zwischen den Lebensstadien eines einzelnen Menschen und der Entwicklung kollektiver Identitäten wie Völkern, gesetzt diese Parallele trifft zu, mit dem Untergang des Abendlandes nichts Geringeres als das Problem der Zivilisation auf dem Spiel. Was ist Zivilisation als organisch-logische Folge, als Vollendung und Ausgang einer Kultur begriffen? Mit anderen Worten, die Zeichen der Zeit stehen für Spengler unüberwindlich auf Abstieg, auf dem Verfall der Völker und Nationen, ihrem Rückfall auf die Ebene der Felachenvölker. Die Untergangsprognose steht im Zeichen radikalen Sinnverlusts. Und darin traf er den Ton der Zeit, aber auch die Erfahrung der Zeitgenossen. Diesem Schicksal kann man im Grunde nicht wehren. Man kann es allenfalls heroisch ins Auge fassen, es zu verzögern versuchen, zum Beispiel durch eine konservative Revolution als Gegenreaktion im Verbund mit starken politischen Führungspersönlichkeiten. Spengler war ein Gegner des Nationalsozialismus, aber er war ein lebenslanger Verehrer des italienischen Faschismus und Benito Mussolinis. Und im Übrigen gilt es, sich wenigstens nicht von den Erscheinungen des geistigen Verfalls, der Dekadenz, blenden zu lassen. Kaum ein Heutiger, meine Damen und Herren, wird in eine solche Prognose ohne weiteres einstimmen wollen. Und das gilt auch für die geistigen Epigonen und Nachfahren Spenglers. Zu fremd erscheint uns diese Diagnose. Aber anders steht es mit der dramaturgischen Rhetorik und ihren Konsequenzen, die nicht nur solche gesichtspessimistischen Stimmen leitete, sondern die ebenso auch hoffnungsvoll in Erwartungsstimmung versetzte Kairos-Anhänger, etwa in Teilen der dialektischen Theologie, beflügelte. Die Dramaturgie des Geschichtspessimismus und der Ansatz eines Eskapismus aus der Geschichte sind wahrlich Zwillingsgefährten. Kein geringerer als Ernst Troeltsch hat diesbezüglich die Finger in die richtige Wunde gelegt, wenn er im Vorwort zu seinem Historismusband von 1922 bereits auf Spengler zu sprechen kommt und bekennt, Zitat, Spengler ist der letzte und extremste Ausläufer oder Erneuerer der Organologie, also dieser organischen Modells, wie Völker sich entwickeln, wie Individuen auch. Rein kontemplativ, partikularisierend und individualisierend wie diese, noch ferner von jeder Synthese als diese, die er vielmehr nur in den formalen Gleichläufigkeiten sieht. Indem er Spengler zugleich Schopenhauers und Nietzsches Atheismus und Kulturkritik fortsetzt, kommt er ganz damit naturgemäß zu seinen Untergangsthesen. Meine Grundidee ist von Haus aus anders gerichtet, auf die Bildung einer gegenwärtigen Kultursynthese aus den historischen Erbstücken, für welche Aufgabe es gleichgültig ist, ob man nun dem aufsteigenden oder absteigenden Ast einer Kulturentwicklung angehört. Was Troeltsch hier nur andeutet und dann über tausend Falten entfaltet, ist im Grunde seine Alternative zu all jenen Bemühungen, aus der bisherigen Geschichte auszusteigen, die Nöte der Zeit zu verdrängen oder gar zu verteufeln und so auf den Einbruch eines Jenseits der Geschichte zu hoffen oder auf die radikale Wendung in Gestalt der Revolution. Es ist aber genauso eine Absage an Geschichtspessimismus und Kulturpessimismus. Statt in die pauschale Kritik aller gegenwärtigen Verhältnisse einzustimmen, gelte es nach Troeltsch, in der herberen und nüchtereren Atmosphäre des strengen Wahrheitswillens, ethisch und politisch aktiv an neuen Kultursynthesen zu arbeiten. Damit ist schon im Vornherein allen Ansätzen gewährt, die Kultur essentialistisch als abgeschlossene, historisch eindeutig fixierbare und lokalisierbare Größen verstehen und die darüber hinaus verkennen, wie sehr Geschichte, auch unsere eigene Geschichte, stets aus neuartigen Kontingenzen, das heißt neuartigen Problemen und Herausforderungen besteht, die eben keine einlinigen oder eindeutigen Prognosen zulassen. Troeltschs Ausführungen sind aber noch in einer anderen Hinsicht, nämlich diagnostisch interessant. Sie führen uns nämlich auf exemplarische Weise die Probleme aller geschichtsphilosophischen Pathosformeln vor Augen. Da wären zum einen die oftmals kaschierte weltanschauliche Basis, im Zitat der Atheismus Nietzsches und Schopenhauers bei Spengler, also diese weltanschauliche Matrix, die stets auch ideologische Züge annehmen kann und dies zunächst im neutralen Sinne dieser Kategorie, nämlich als werthaft geladene Seinsgebundenheit des Denkens. Da wäre zum anderen die ethische und politische Enthaltsamkeit, die sich aus der proklamierten oder beschworenen Unausweichlichkeit der prognostizierten Abläufe und Geschehnisse speist. Ein auch für religiöses Denken nicht ganz unerheblicher Aspekt. Jedenfalls ein Aspekt, der den Zusammenhang von Geschichtsdeutung, Ethik und Politik, der darauf die Aufmerksamkeit lenkt. Der ethische Widerspruch gründet letztlich in der Behauptung Troeltschs, dass es ganz unerheblich sei, auf welcher Stufe man nun innerhalb Entwicklung einer Kultur befände. Und schließlich erinnert die Rede von der Notwendigkeit erst noch zu erprobender und darin experimentell zu kreierender Synthesen daran, dass eine ihrer geschichtlichen Gegenwart und Herausforderungen bewusste Kultur oder Gesellschaft ihren Fortbestand nicht in Rekurs allein auf vergangene Praktiken und Vorstellungen sicherstellen kann, sondern eben nur in deren partieller Revision. Vom Untergang des Abendlandes kann demnach für Troeltsch deswegen nicht die Rede sein, weil zu wenig mit der Kontingenz der Geschichte und damit auch der Kreativität und Verantwortung von handelnden Menschen gerechnet wird, weil metaphysische Grundannahmen nicht auf ihre Perspektive und ihre Prämissen hin geprüft werden und weil bei alledem mit Essentialismen gearbeitet wird, die sich darüber täuschen, dass sie selbst sich der Konstruktivität ihrer Protagonisten verdankt. Auch für das Abendland gilt also einmal mehr, Wesensbestimmung ist Wesensgestaltung. Damit aber sind wir am Kern dessen anbelangt, was einen theologischen Ethiker dazu drängt, zum gegenwärtigen Abendlanddiskurs Stellung zu nehmen. Dem gilt nun mein dritter Abschnitt. Vorhin sprach ich davon, dass zu einem Nekrolog nicht nur kritisches, sondern eben auch jene sensible Wahrnehmung derjenigen Probleme gehöre, die vielleicht sachlich verkannt und sprachlich verunglückt zur Sprache gebracht werden, die aber nicht gänzlich auf Illusionen oder auf das derzeit beliebte postfaktische basieren. So gesehen gilt es in der Tat noch einmal zu fragen, was eigentlich artikuliert werden sollte, was angesprochen und in Erinnerung gerufen zu werden verdient, wenn wieder vom Abendland, gar in seiner christlichen Form, die Rede sein soll. Dass es Stimmen dieser Art gibt, unterstelle ich einmal. Aber zu ihnen zähle ich gewiss nicht diejenigen, die sich hinter dieser Phrase kaschierend anmaßen, die Grundsätze unseres Rechtsstaates in Frage zu stellen und damit die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Hier sind nicht, das will ich betonen, Argumente am Platz, sondern alle Mittel des Rechtsstaates. Aber auch diejenigen stehen nicht primär im Vordergrund, die aus gewiss vielfach guten Gründen ihre allgemeine Unzufriedenheit öffentlich bekunden, und dabei eben nur, wer wollte Ihnen dieses verübeln, sind wir doch alle Menschen, jenen sozialpsychologischen Grundsatz bestätigen, wonach Unzufriedenheit und das Empfinden der Ungerechtigkeit ihr Ventil in der Form des Ressentiments gegen andere findet. Wenn gegenwärtig vornehmlich dem konservativen Spektrum in oder dem konservativ zurechenbaren oder so labelbaren Spektrum in Politik, Zivilgesellschaft, aber auch Kirchen zugeordnete Protagonisten das Abendland zu einem Teil ihrer kulturellen und gesellschaftspolitischen Agenda machen, dann hat das gewiss vielfältige Gründe und Ursachen. Als Stichworte mögen hier genügen, das müsste man ausführen, die Gefahr religiös inszenierten Terrors, Globalisierungskritik, Neoliberalismuskritik, Kritik am Verfall traditioneller Sozialformen, vervielfachte Migration und deren Steuerungsprobleme und auch die Integrationserfolge und Misserfolge von Menschen mit anderen ethnischen und kulturellen Hintergründen. Gleichwohl wichtiger zum Verständnis, warum ein solch ideologisierter oder ideologischer Kampfbegriff wie das Abendland eine solche Renaissance erfahren hat, scheint mir jedoch, dass die mit diesen Problemen allererst an Plausibilität gewinnende Interpretation zu sein, wonach gegenüber den bisherigen Politiken der ökonomischen und kulturellen Liberalisierung eine Rückbesinnung auf das Spezifische, Bewahrenswerte der eigenen Tradition, Kultur und Geschichte Not tut. Und das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Punkte, warum insbesondere auch Kirchen, konkret auch Kirchengemeinden, zum Austragungsort solcher Debatten werden. Weil, darauf werde ich noch zurückkommen, weil Religion an sich etwas mit Tradition und Kulturpflege zu tun hat. In diesem Sinne schließe ich mich der derzeit viel gerühmten Gegenwartsdiagnose von Andreas Reckwitz an, wie er sie kürzlich unter dem Stichwort der Gesellschaft der Singularitäten vorgelegt hat. Für ihn, also Reckwitz, sind die auf Kulturessentialismen, religiösen, ethnischen oder geschichtlicher Herkunft beruhenden Bewegungen bilden eine strukturanaloge Reaktion auf gewisse Trends der Liberalisierung. Die Kritik, die sich mit der Beschwörung eines möglichen Untergangs oder Ausverkaufs christlicher Werte oder dann eben abgekürzt des Abendlandes verbindet, zielt nicht minder einerseits auf die ökonomischen Seiten der Liberalisierung, wie wir sie gemeinhin als Neoliberalismus fassen, eine, finde ich, viel zu schwammige Bezeichnung von ganz verschiedenen Prozessen, und die aber jedenfalls eine Flexibilisierung und Transnationalisierung von Märkten, aber auch Sozialformen bedeuten, inklusive des Aufkommens neuer Klassen. Und andererseits wird diese Kritik daran ideologisch unterfüttert mit dem Beschwören der Gefahr einer Aushöhlung der als traditionell gefassten Werte und Glaubensüberzeugung. Die inhaltliche Füllung dieser zuletzt genannten Größen der Werte und Glaubensüberzeugungen, die in der Form von differenzialistischen Liberalismen immer mehr zu vernachlässigen droht, wie Reckwitz das nennt, kann dann entweder eine religiöse Tradition, eine mit der Nation verbundene Geschichte oder ein sprachlich homogener Raum bereithalten. Das, und das ist jetzt wichtig, darf nicht vorschnell mit klassischen Formen des Nationalismus oder auch des Kulturimperialismus gleichgesetzt werden. Vielmehr belegt das Selbstverständnis der meisten Protagonisten und ihrer Rede vom sogenannten Ethnopluralismus, dass sie in ihrem Selbstanspruch sehr wohl die Pluralität von religiösen, ethnischen und kulturellen Einheiten achten wollen. Mit der jedoch, und das ist dann die Kehrseite oder das Problem, zumeist das Gebot des strikten Einhaltens, der Reinhaltung, des Erhaltes dieser unterschiedlichen fixierten Kollektividentitäten einhergeht, für die dann auch der Staat in Verantwortung unter anderem gezogen werden soll. In ethischer Hinsicht muss sowohl den Herausforderungen und Gründen zu solchen spezifischen Gegenbewegungen Rechnung getragen werden, wie das Bewusstsein für die Eigenart ihrer Antwortversuche geschärft werden. Dem genügen Erklärungen wie Angst vor neuen Unübersichtlichkeiten und Globalisierungsauswüchse sowie das Gefühl des kulturellen Abgehängtwerdens nicht allein. Auch gilt umgekehrt, der simple Rekurs auf Geschichte und auf darin bekundbare Werttraditionen als Identitätsgrößen ist nicht von vornherein abwegig und falsch. Erst die Fixierung auf deren Stabilität und die mangelnde Sensibilität der Ideologieträchtigkeit solcher geistiger Formationen machen das Problem aus. Sie führen zur Überhöhung von Identitätsbestimmungen als Orientierungsgrößen für soziales, kulturelles und politisches Handeln in der Gegenwart. Konkret gesprochen, es wäre zu fragen, inwiefern die Rede vom Abendland auf ein mehr oder minder geschlossenes System von Überzeugungen und Wertansichten basiert, dem handlungsankende Kraft zukommt und dem zugleich bescheinigt werden kann, die soziale und kulturelle, aber auch religiöse Wirklichkeit, insbesondere ihre Herrschaftsverhältnisse und ihre gesellschaftlichen Konflikte, zu verschleiern. Das ist eine empirische Frage im Übrigen auch. Ideologisch werden Bezüge auf Geschichte immer dann, wenn sie Eindeutigkeit vorspielen, die so gar nie existiert hat, und wenn es ihnen dabei zugleich darum geht, den politischen Einfluss, den man gewinnen will, durch Rekurs auf solche normativ nicht in Frage zu stellenden Konstruktionen zu legitimieren. Eine ethische Analyse der Rede vom Abendland muss somit die Kritik überzogener Rekurse auf die Geschichte als Identitätsrahmen berücksichtigen. Insbesondere eine Theologie, die sich bewusst ist, dass sie selbst ebenfalls nicht ohne geschichtstheologische Flanken auskommt, sollte sich bewusst sein, dass sie damit stets auch vor dem Problem ihrer eigenen Ideologieträchtigkeit steht. Theologiehistorische Untersuchungen zur Frömmigkeit, insbesondere zur Predigtkultur im Ersten Weltkrieg, sind hier sehr aufschlussreich. Aber auch die systematische Frage bleibt in Kraft. Worin liegt die Funktion der Rückbesinnung und Modellierung von Geschichte und Geschichten bei der Konstruktion von gemeinsamen kollektiven religiösen Identitäten? Ohne jede Essentialisierung, das heißt ohne konkrete Inhalte einer Deutung von Geschichte, wird es dabei nicht gehen. Aber umso mehr ist zu fragen, welche Formen der Erinnerung und Vergegenwärtigung den Erwartungsraum der Zukunft nicht vorschnell schließen und so die Wahrnehmung der Gegenwart und ihrer Probleme vereinseitigen. Geschichtskonstruktion und Geschichtspolitik werden in solchen Unterfangen stets Hand in Hand gehen, weil jede Form der ersten, also der Geschichtskonstruktion, stets auch Interessen und Werte geleitet ist. Und beides kann wiederum zu einer Verschleierungsstrategie werden, aber es muss das nicht so kommen. Schon insofern kann die Rede vom Untergang des Abendlandes im Spenglerschen Sinne gar nicht für sich allein ernst genommen werden, denn jede geschichtsphilosophische Ansicht, und sei sie noch so pessimistisch, dient noch der Aktivierung von Handlungs- und Gestaltungsimpulsen. Jakob Burckhardt wusste, warum er solchen Untergangsprognosen mit der Feststellung widersprach: eine vorausgewusste oder vorausgeahnte Zukunft ist schlicht Widersinn. Streng genommen dienen solche Untergangsprognosen wie apokalyptische Szenarien ja eher dazu, einen im wahrsten Sinne des Wortes reaktionären Handlungsauftrag zu legitimieren und zu rechtfertigen. Dabei geht es nicht so sehr darum, inwiefern die geschichtliche Vergangenheit als normative Orientierungsgröße tauglich werden kann, sondern zunächst um die regressive Verweigerung, sich neuen Problemlagen wirklich zu stellen und dadurch der eigenen Gegenwart Gewicht zu verleihen. Anders gesagt, wer vom christlichen Abendland träumt, der muss nicht, aber viele weigern sich oftmals anzuerkennen, was schlicht gesellschaftliche Tatsache ist, egal ob man die nun philosophisch, theologisch und ethisch überhöht und propagiert oder sie verdammt und verurteilt. Multikulturelle Lebenskontexte, multireligiöse Gesellschaften, dass der Islam zu Deutschland gehört. Das kann man empirisch einfach, muss man so feststellen. Punkt. Um dieser ja zumeist implizit B- oder G-wussten Gegenwartsverdrängung Legitimität zu verschaffen, muss von daher die Kontingenz von Geschichte und ihrer Rekonstruktion in ihrer Deutung etwas entgegengehalten werden. Und hier nun greift die Suggestion des Konzeptes kultureller, religiöser und oder ethnischer Homogenität. Dass dies der historischen Forschung nie und nimmer standhalten kann, wird Ihnen gestern sicherlich schon Michael Wolfson deutlich gemacht haben. Mehr Fiktion als Faktum ist das Abendland vor allem deswegen und deswegen als eine schwierige Formel zu betrachten, weil sie Einheitlichkeit suggeriert, die es so nie gegeben hat. Zudem sollte insbesondere evangelische Theologie das Bewusstsein für die Ambiguität und Ambivalenz jedes Geschichtsrekurses, insbesondere für die Herleitung politischer und sozialer Handlungsrahmen und Normen, hochhalten. So gehört, das sei nur am Rande erwähnt, zum Erinnern und zum Bewahren übrigens auch stets das Vergessene und das Verdrängte. Und schon von hier aus wäre zu fragen, ob Religion nicht auch dem Verdrängten und dem Vergessenen als subversives Gedächtnis eine Stimme zu geben hätte. Das führt zum zweiten Punkt, dem religionstheoretischen Aspekt solcher Figurative, wie es das Abendland exemplarisch darstellt. Zu jeder religiösen Tradition gehört in gewisser Weise die Pflicht zur Erinnerung. Auch und gerade in der Moderne wird Religion zur, dient der Glaube als, religiöse Überzeugung als, wie die französische Religionssoziologin Danielle Léger immer wieder betont hat, die Form aktiver Erinnerung als Kultivierung konnektiver und kollektiver Traditionen mit handlungsorientierendem Sinn. Religion as a chain of memory, Religion als Kette der Erinnerung, lautet ihre Formel. Kollektives Gedächtnis und kollektive Erinnerung stellen somit Größen dar, die von sich aus, wir würden sagen, eine Religionsaffinität aufweisen, da in ihnen nicht Beliebiges, sondern das stark Werthafte, das Vergangenheit und Gegenwart Verbindende aufbewahrt und für die Vergewisserung zur Darstellung kommt. Noch abseits jeder Dogmatik und jedes Rituals oder Gottesdienstes lässt sich die Nähe zur Religion immer dann greifen, wenn die Begegnung mit der Geschichte zu einem Prozess der transformativen Anverwandlung der Verpflichtungscharakter in sich trägt wird. Religionen bilden nur in exemplarisch und hochgradig intensiver Weise einen solchen Erinnerungsrahmen, die sich der Überlagerung und der Verschmelzung einer Reihe aufeinanderfolgender Schichten normativ besetzter Werte und Ereignisse, Praktiken und Institutionen verdankt, die dann zur kollektiven Identitätsbildung dienen. Deshalb gibt es kein religiöses Denken, das man nicht als Idee verstehen könnte, das nicht gleichzeitig aus einer Reihe von konkreten Erinnerungen, Bildern von Ereignissen und Personen bestünde, die man in Zeit und Raum lokalisieren und damit geschichtlich konstruieren kann. Die beiden letzten Zitate stammen von Maurice Halfwachs. Religionstheoretisch ist bedeutsam, dass Religion nicht selbst zum Umgang mit idealisiertem und normativ aufgeladenen Geschichtsbildern wird. Recht verstanden wäre Religion eher als kritisches Selbstbewusstsein konstruierter Geschichte und Erinnerung zu beschreiben. Theologisch gesprochen geht es um das Wissen, um das Bedürfnis stets fortlaufender Interpretationsbedürftigkeit von Geschichtsereignissen und Erinnerungsmotiven. Kein Heilsereignis ohne stetige Weiterinterpretation. Das Göttliche und sein umfassender Sinn mögen in, mit und unter geschichtlichen Ereignissen zu fassen sein, aber gehen gerade deswegen nicht in ihnen auf, sind niemals ein für alle Mal fixierbar. Dem korrespondiert der universale Anspruch des Gottesglaubens, der sich zwar in und mittels der Interpretation partikularer Geschichtsereignisse ausspricht, aber deren Bedeutung gerade in einer universalen Reichweite symbolisiert, in der Menschheit, im Reich Gottes und so weiter, liegt. Was derart abstrakt formuliert ist, gewinnt in der Theologiegeschichte in unterschiedlichen Formaten Substanz und Gestalt. Als Differenz zwischen Heils- und Weltgeschichte von transhistorischem, geistiatologischem und geschichtlichem oder aber in der mir sehr lieben liberaltheologisch angelegten Unterscheidung, Nichttrennung eines Wesens des Evangeliums von dessen Entfaltung in der Geschichte. Adolf von Harnacks diesbezügliche Gliederung seiner berühmten Vorlesungen über das Wesen des Christentums hilft so sogar einen konstruktiveren Blick auf eine oftmals fehlgeleitete Differenzsetzung zu geben, nämlich der Differenzsetzung, die er selbst vornimmt zwischen Schale und Kern. Während es dem Kern um die ideellen und darin geschichtlichen Ausgestaltungen stets transzendierenden Gehalte der christlichen Botschaft geht, können diese nur in ihren konkreten Spannungen zu den Schalen, zu den Formationen von Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultur konturiert werden. Schon für Harnack ist das Christentum deshalb mehr als eine europäische Religion oder eine vormals bei Paulus, Augustinus, Luther und dann in der Aufklärung realisierte religiöse Tradition. Schließlich kann von diesem Punkt aus in christentumstheoretischer Sicht die implizite Wertigkeit der Kontrastierung von Abend- und Morgenland begriffen werden. In vielen der gegenwärtigen Plädoyers vom christlichen Abendland schwingt ein impliziter oder sogar expliziter Abgrenzungsanspruch gegenüber dem Islam mit, so als würde die Debatte um den Orientalismus sich nun rächen und gegen seine Protagonisten kehren. Das, was als christlich gekennzeichnet wird, verdankt sich aber einer geografisch und geschichtlich bezogenen Kulturalisierung des christlichen Glaubens, was etwas anderes ist als ein gelebtes Kulturchristentum. Als Mittel zur Zurückweisung anderer Glaubensrichtungen, die oftmals selbst kulturalisiert und politisiert werden, als wäre Islam diese Unterscheidung und die Aufklärung nie gekannt hätte, handelt es sich um eine klassische Form dessen, was man die Instrumentalisierung von Religion nennen könnte, der eine christentumsreflektierende und sie kritisch analysierende Theologie nur widersprechen kann. Denn in solchen diskursiven Praktiken und rhetorischen und politischen Strategien droht mehr oder minder im Übrigen genau das eingezogen zu werden, für das sogenannte Abendland doch so wichtige Unterscheidung von Religion und Politik, von Kultur und Recht. Aber schon weit unterhalb solcher religionskulturalistisch aufgeladenen Deutefiguren wie dem christlichen Abendland gilt es denjenigen Pathosformeln Einheit zu gebieten, in deren Gefolge sich die Verbindung aus Christentum und spezifischer Kulturgestalt als eindeutig und einlinig erweisen. Die Rückbesinnung oder gar Wiedergewinnung einer europäischen Identität trägt ebenfalls häufig Züge impliziter Abgrenzung von als eindeutig fixierbaren nicht-europäischen anderen. Dabei gilt schon für das, was man die europäische Identität nennen kann, was René Braque mit Blick auf die Geschichte Europas, die oft genug mit dem Abendland gleichgesetzt wird, festgestellt hat. Nur über den Umweg, über das Vorhergegangene und das Fremde bekam es, also Europa, Zugang zum eigenen. Und deswegen lehre seine geschichtliche Erfahrung noch einmal Braque, dass nichts von einem selbst kommt, was man weitergibt, und dass man es selbst nur vorübergehend als ein vergängliches Gut besitzt. Diese Einsicht gilt nicht nur für alle allzu simplen Versuche, eine europäische Identität herauszustellen, sondern sie zielen mehr noch auf die Gegenwart des nunmehr rein geografisch gesprochenen europäischen Christentums oder Christentum in Europa, Christentümern in Europa. Es wäre brandgefährlich, weil wirklichkeitsverzerrend, das Christentum als eine genuin europäische Religion zu bezeichnen. Das stimmt schon historisch nicht. Und geschweige denn wird mit einer solchen Formel theologisch Angemessenes gesagt. Eine kultur- oder religionspolitisch inszenierte Europäisierung des Christentums, noch dazu mit der Abendlandrhetorik, trägt selbst weitgehend jene ideologieträchtigen Züge, von der ich vorhin gesprochen hatte. Sie vergisst darüber hinaus, dass, Zitat, Europa nie einheitlich christlich war. Und übrigens das Christentum nie nur europäisch. Dass nicht nur die Ursprünge des Christentums nicht in Europa lagen, sondern auch seine frühe Ausbreitung auf vielfältigen Wegen geschah, von denen manche zu den äußersten Rändern Europas und von Europa wegführten. Zitat Ende. Das ist ein Zitat von Hans Joas. Ich erinnere nur an die frühesten christlichen Gemeinden auf dem indischen Subkontinent. So mancher Nachfahre dieser nicht-europäischen und damit eben eigentlich auch nicht zum abendländischen Christentum gehörenden Christen wohnen schon lange bei uns oder sind unlängst mit den jüngsten Fluchtbewegungen zu uns gekommen. Sie verändern das Gesicht des Christentums in Europa und auch in Deutschland. Und dabei spiegeln sie nur einen weltweiten Trend der Verlagerung der Gewichte wider, wie das Peter Jenkins nennt. Die Verheißung aus Matthäus 16, 19, nachdem die Pforten der Hölle den Fels der christlichen Kirche nicht überwältigen sollen, gilt jedenfalls theologisch betrachtet nicht einzelnen, auch nicht den europäischen oder in der europäischen Geschichte entstandenen Gestaltformationen des Christlichen, sondern wenn, dann gilt sie der Gemeinschaft derjenigen, die sich über alle Zeiten und Orte hinweg zum Christentum bekennen. Auch dies bedeutet keinesfalls, sich nicht für den Fortbestand der Leistungen europäischen Christentums, der Erinnerung an seine Prägekraft für Europa, aber in der Vielfalt auch seiner konfessionellen Gestaltungen, ich erinnere an den doch eher marginalisierten orthodoxen Stimmen im gegenwärtigen Diskurs, einzusetzen. Und es gilt genauso, sich einzusetzen für die in der europäischen Geschichte schmerzhaft errungenen, oftmals auch gegen die Christentümer und Kirchen errungenen und insofern hart erlernten und doch leichtfertig schnell wieder zu verspielen können, Werte einzusetzen. Aber die Zukunft des christlichen Glaubens und damit die Zukunft des Christentums in diesem engeren, in seinem religiösen Sinne, hängt nicht daran, dass solche Kulturformationen erhalten bleiben, sondern sie hängt wesentlich an der attraktiv bleibenden Vermittlung der christlichen Botschaft und ihrer lebensdienlichen Humanität, auch für künftige Generationen und Gesellschaften in der Vielfalt ihrer Lebensstile, Sprachgemeinschaften und kulturellen Traditionen. Was aber bleibt dann vom Abendland, meine Damen und Herren, das zu retten mancher sich ja aufgerafft hat und sich darum bemüht? Die Konflikte, die sich in dieser Formel verdichten und die Sorgen, die mit ihm benannt werden sollen, mögen real sein. Aber sie müssen in meinen Augen anders artikuliert und anders diskutiert werden, um der Sachlage zu entsprechen. Wer in der Rede vom Abendland, gar vom christlichen Abendland, letztlich kaum etwas anderes als einen Antagonismus erblickt, und die Veranstalter dieser Tage mögen mir das nachsehen, dass ich mich zu dieser Meinung bekenne, der muss immerhin bereit sein, mit Blick auf die Probleme, die darüber angesprochen werden, nicht die Augen zu verschließen. Auch ich sehe sehr wohl die Notwendigkeit einer aktiven und darin ethisch ausgerichteten Kultur- und vor allem Geschichtspolitik, die zum Beispiel muslimisch geprägten Migranten und Kindern aus Familien mit entsprechendem Migrationshintergrund, oder man müsste eigentlich eher sagen aus den Bereichen der nahöstlichen islamischen Kulturregionen kommenden Migranten die geschichtliche Verantwortung, die aus dem Holocaust folgt, für alle in diesem Land Lebenden plausibel zu machen. Nur, das gilt auch für viele sogenannte Herkunftsdeutsche. Und im gleichen Maße will ich nicht die kulturellen Besonderheiten und damit Abständigkeiten und Schwierigkeiten verleugnen, die bei der Vermittlung der Vorzüge des normativen Projekts des Westens, nämlich individuelle Menschenrechte und konstitutionelle Demokratie und deren Vermittlung gegeben sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass es zu alledem nicht primär der Überzeugung und Überblendung durch eine kulturreligiöse Tradition, wie sie die Abendlandrhetorik suggeriert, bedarf. Im Gegenteil, ich glaube, solche Überzeichnungen erschweren die Aufgabe kultureller Integration. Und alles, was wir sozialwissenschaftlich bislang darüber wissen, sagt mir, dass ich in dieser Hinsicht zumindest recht habe. Die Zukunft Europas wird ohnehin, meine Damen und Herren, nicht auf absehbare Zeit vom Christentum abhängen, sondern von der Fähigkeit, seine Multireligiosität offen und konstruktiv zu gestalten im Zeichen pluraler Religionsfreiheit. Zu alledem können Christenmenschen einen guten, auch glaubensmotivierten Beitrag leisten, indem sie sich ihrer gegenwärtigen Verantwortung bewusst sind, die nicht einfach einem Kollektivsubjekt genannt Geschichte, Nation oder Wertegemeinschaft oder Kultur gilt, sondern konkreten Menschen, Lebenden wie Künftigen wie Toten. Noch einmal, Religion mag es nie abseits der Geschichte und somit nicht ohne kollektive Erinnerung, die stets auch eine Rekonstruktion maßgeblicher Geschichte bedeutet, geben. Aber Religion weiß gerade darin, um das sie transzendierende Moment, das zugleich die menschliche Verantwortung individueller wie kollektiver Art für die Aufgaben der Gegenwart und ihrer neuen Herausforderungen umschließt. In diesem Sinne gilt noch einmal mit Trölsch: Nicht das Endstadium der Menschheit auf Erden oder das Endstadium eines Volkes, einer Natur-, Kultur- oder Religionsformation, sondern der Tod der Individuen ist die Grenze aller Geschichtsphilosophie und ich ergänze im Übrigen auch aller Geschichtstheologie. Mit alledem ist der Streit um den Gebrauch der Abendlandkategorie nicht geschlichtet, sondern allererst eröffnet. Andere mögen, wie die Hannoveraner Superintendentin Petra Bahr, auf höchst charmante Weise von ihrem ganz persönlichen Abendland berichten, um auszuschließen, dass diese Formel den Falschen überlassen bleibt. Das sei ihr und anderen unbenommen. Und ich schließe nicht aus, dass sie erfolgreicher sind als ich. Persönlich ziehe ich es, und zwar hoffentlich mit guten Gründen, vor, dieser Formel keine Zukunft zuzugestehen. Wer Recht behält, das wird die Zukunft zeigen, und dies ist Pace Spengler eben noch lange nicht ausgemacht. De mortibus nihil nisi bene. So lautet ein anderer Grundsatz, wenn es um die Würdigung von kürzlich Verblichenen geht. Aber jede Regel hat ihre Ausnahmen. Und mir scheint, dass das Abendland ein exponierter Kandidat für eine solche Ausnahme zu sein scheint. Dessen möglicher Untergang, sei es, dass er kurz bevorsteht oder dass er allemal schon stattgefunden hat, braucht uns nicht weiter zu sorgen. Wir haben andere Probleme, könnte man sagen. Oder noch mal anders gewendet, bisher hat das Abendland seine Retter ganz gut überstanden. Vielen Dank.
Christian Polke über einen kulturpolitischen Kampfbegriff, den des christlichen Abendlandes, der nicht nur Patina angesetzt habe, sondern auch noch ganz andere Züge angenommen. Er hielt uns einen Nekrolog auf den Untergang dieses Abendlandes und verwies auf Oswald Spenglers gleichnamige Buch »Der Untergang des Abendlandes«. Frohe Ostern.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.